Schlaf ist die beste Medizin, kennen wir. Aber was, wenn Schlaf noch mehr kann? Vielleicht ist er sogar der Schlüssel für ein längeres, gesünderes Leben. Nachts läuft in unserem Körper ein echtes Wunderprogramm, vorausgesetzt wir lassen es zu. Wie Schlaf unsere Zellfitness stärkt und wie wir unserem biologischen Alter ein Schnippchen schlagen, das erfahren Sie in dieser Folge. Oder, um es mit den Worten meiner heutigen Gästin zu sagen,
alles wird gut, aber nicht von alleine.
Besser schlafen mit Bettenried, gut einschlafen und erholt aufwachen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bettenried-Podcast Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Daniela Heiß, Moderatorin und Podcasterin aus München und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Meine heutige Interviewpartnerin ist Nina Ruge, Biologin, Journalistin, Spiegel-Bestseller-Autorin und eine der bekanntesten Stimmen, wenn es um das Thema gesunde Langlebigkeit geht. In ihrem neuen Buch Ab morgen jünger wirft sie gemeinsam mit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen fundierten Blick auf das Altern und zeigt, wie wir mit gezielten Maßnahmen mehr gesunde Jahre gewinnen können. Liebe Frau Ruge, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Ja, Riesenfreude. Hallo Daniela.
Ja, Sie sind aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken und mittlerweile auch eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um das Thema Longevity geht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gesund bleiben statt nur altern oder gerne altern, aber eben gesund. Gemeinsam mit Christian Kruse haben Sie sogar ein Unternehmen gegründet, das sich ganz der gesunden Langlebigkeit verschrieben hat. Stay Young heißt es. Und in unserem Podcast geht es ja vor allem um das Thema Schlaf. Deshalb gleich meine erste Frage. Welche entscheidende Rolle spielt denn hier bei euch auch in eurer Company der Schlaf?
Eine ganz entscheidende Rolle. Es wird auch massiv dran geforscht. Denn Schlaf ist ja einer der Lebensstilfaktoren, die entscheidend sind für eine gesunde Langlebigkeit. Und zu den Lebensstilfaktoren gehören Ernährung und Bewegung und Atmung und Stress und natürlich ein gesunder, nämlich tiefer Schlaf. Und Sie haben es gleich in Ihrer Anmoderation ja auch schon gesagt, Schlaf ist Medizin. Und ich würde noch einen Satz dazu sagen oder nur eine Vokabel. Schlaf ist präventive Medizin. Wenn ich das schaffe, ein Leben lang wirklich erholsamen, regenerativen Schlaf zu bekommen jede Nacht, dann habe ich schon eine ganze Menge für meine gesunde Langlebigkeit getan.
Gerne nochmal für alle, die sich nicht ganz so intensiv mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen, in welche Phasen unterteilen sich denn unsere Schlafzyklen?
Ist total spannend, wenn man sich bewusst wird, dass man so circa 90 bis 110 Minuten 4 Schlafphasen durchläuft. Und die dann aber noch mehrfach hintereinander kommen. Und wir kriegen ja das alles bewusst überhaupt nicht mit. Und da gibt es halt die Einschlafphase, die eventuell auch nachts nochmal auftritt, wenn wir da mal wach werden. Und dann kommt der Leichtschlaf. Das ist eigentlich die größte und längste Phase. Und dann der Tiefschlaf. Das sind nur so 15-25% eines Zyklus. Und hat auch nur 2 Zyklen pro Nacht, während wir insgesamt 4-5 Zyklen hier haben. Und dann die REM-Phase, also Rapid Eye Movement Phase, in der wir Gedächtnis prägen und vieles andere Emotionen verarbeiten. Von diesen Phasen haben wir mehr und längere am Morgen, während Tiefschlafphasen haben wir eher zu Beginn unseres Schlafs.
Ist dann wahrscheinlich auch deshalb so, dass morgens nach dem Aufstehen man das Gefühl hat, man hat gerade noch geträumt.
Ganz genau. Man kann sich ja auch darauf trainieren, dass man diese REM-Phase wirklich kodiert für sich selber und sagt, ey, was habe ich denn jetzt geträumt? Und sich darauf trainiert, diesen Traum zu entschlüsseln.
Bei mir ist es dann immer so, ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, wirklich, sondern nur geträumt, weil es oft so intensiv ist. Und mein Mann zum Beispiel sagt, er träumt gar nicht, nie. Finde ich auch interessant.
Der erinnert sich nur nicht. Natürlich träumt der. Übrigens, bei der Tiefschlafphase ist es so, dass unsere Muskeln geradezu gelähmt sind. Da liegen wir wirklich im Koma. Während bei der REM-Phase, dann Rapid Eye Movement, da sind nicht nur unsere Augen hin und her am Rollen, sondern unser Blutdruck steigt auch und es passiert unheimlich viel. Wir können uns auch rumrollen. Aber Tiefschlaf ist Tiefschlaf. Der ist ruhig.
Welche Schlafphase ist die wichtigste für ein gesundes, langes Leben? Ich habe eine Ahnung, aber...
Ja, wer hätte das gedacht, der Tiefschlaf. Mhm. Und das Tragische ist eigentlich, dass die Menge des Tiefschlafs mit zunehmendem Alter weniger wird. Also wir haben so 1,2 Stunden bei jungen Leuten pro Nacht an Tiefschlaf. Natürlich ist es individuell verschieden. Und bei älteren Menschen zum Teil nur noch 15 bis 30 Minuten. Und wenn wir erfahren, was alles im Tiefschlaf passiert, dann sagen wir uns, lass uns mal alles daran setzen, dass wir möglichst unseren Tiefschlaf in seiner Länge und Tiefe möglichst lange im Leben erhalten. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, was da im Tiefschlaf passiert.
Ich wollte erst aber noch wissen, warum wir denn im Alter kürzere Tiefschlafphasen haben.
Das ist eine sehr tricky Nummer. Mhm. Wir haben im Gehirn einen Steuerungsknoten. Das ist ein Nervenzellknoten, der hat einen ganz erotischen Namen. Der heißt suprachiasmatischer Kern. Und der ist wie alle Nervenzellen, der ist ja so alt, wie wir sind, weil Nervenzellen erneuern sich nicht. Also, ich bin 68, dieser suprachiasmatische Kern ist 68 Jahre alt. Der ist dann irgendwann mal nicht mehr ganz so fit. Der ist nämlich dazu da, unsere Schlafphasen und die Tag-Nacht-Rhythmen zu steuern. Und der lässt da in seiner Präzision nach. Okay. Deshalb haben wir, und das auch ist wieder sehr individuell verschieden, haben wir immer größere Probleme, sagen wir, Probleme muss man da wahrscheinlich tatsächlich sagen, genügend Tiefschlaf zu bekommen im Alter.
Dann ist es aber gar nicht so positiv, dass ja ältere Menschen öfter sagen, ach, ich brauche nicht mehr so viel Schlaf. Mir reichen 5-6 Stunden. Liegt dann wahrscheinlich auch an dieser kürzeren Tiefschlafphase in Summe?
Oft ist es tatsächlich so, dass sich ältere Menschen erholt fühlen, wenn sie nur 5-6 Stunden schlafen. Ich schlafe übrigens auch nicht mehr, liegt aber nur daran, dass ich nicht so viel Zeit habe. Fühle mich aber trotzdem oft erholt, wenn ich nämlich einen tiefen, guten Schlaf hatte. Ich denke mal, es ist tatsächlich entscheidend, dass ich mich erholt und regeneriert fühle. Mhm. Und das kann im Alter tatsächlich, weil viele auch dann nicht mehr so viel Sport machen, sich nicht mehr so auspowern, kann tatsächlich der Fall sein, dass sie sich ganz gut fühlen, auch nach 5-6 Stunden.
Ja, dann schauen wir uns gerne jetzt an, was passiert denn in der Tiefschlafphase, wenn es dann so wichtig ist auch.
Da sind etliche Forschungsergebnisse jetzt erst vor wenigen Jahren ans Tageslicht gekommen, die wirklich frappierend sind, finde ich. Das Spannendste aus meiner Sicht ist, dass das Gehirn schrumpft. Also es schrumpft so um etwa 40%. Das heißt, die Zwischenräume zwischen unseren Nervenzellen, die werden größer. Und wir haben da eine Flüssigkeit, die heißt glymphatisches System, also mit dem G wie Gerhard vorne. Das ist ganz ähnlich wie unsere Lymphe ohne G. Aber die beiden Systeme sind nicht verbunden. Die Glymphe ist mit der Lymphe nicht direkt verbunden. Und die tut das, was die Lymphe macht. Sie spült. Das heißt, es wird halt beim Schrumpfen Raum geschaffen, um besser spülen zu können. Und das hat wiederum zur Folge, dass Stoffwechselendprodukte und alles Mögliche, was wir jetzt nicht unbedingt in und an unseren Nervenzellen haben wollen, weggespült wird. Unter anderem die Beta-Amyloide. Und das sind die Wirkstoffe bzw. Moleküle, die, wenn wir Pech haben, Plaques machen. Von daher haben wir damit
Plaques
schon mal
bedeutet,
eine
Frau Ruge?
Ach, Entschuldigung, Demenz und Alzheimer.
Ja, habe ich gedacht, ja.
Und das ist schon eine gewisse Demenzprophylaxe, wenn man genügend und schönen, ununterbrochenen Tiefschlaf hat. Das war nur ein Punkt, der wichtig ist beim Tiefschlaf. Zum Zweiten hat man festgestellt, dass unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, während des Tiefschlafs besonders gut regenerieren. Und was heißt das? Es werden Mitochondrien, die nicht gut funktionieren und die schon ziemlich ausgelutscht sind, die werden aussortiert und es werden neue gebildet, indem sich noch fitte Mitochondrien teilen. Und Mitochondrien, Zellkraftwerke, die nur so ein bisschen kaputt sind, die werden repariert. Was noch passiert in der Tiefschlafphase ist, dass unser Immunsystem geboostet wird. Also das fährt richtig hoch. Deshalb ist auch gerade in der Tiefschlafphase die Immunreaktion besonders stark, wenn wir einen Infekt ausbrüten. Deshalb haben wir nachts manchmal dann diese Schwitzanfälle, die kommen im Tiefschlaf, weil da das Immunsystem besonders angekurbelt wird und auch im positiven Sinne aktiviert wird. Was noch spannend ist, unsere DNA-Reparatur, also unsere Erbsubstanz, die wir in jeder Zelle haben, die hat jeden Tag Tausende von Schäden. Das ist ganz normal. Und wir haben unglaublich tolle Reparatursysteme, die diese Schäden wieder korrigieren. Das sind Enzyme, die an der DNA rauf und runter fahren. Und während der Tiefschlafphase können Sie das ganz ungestört tun. Das heißt, die Reparatur der DNA findet im Tiefschlaf sensationell toll statt. Dann gibt's noch was, die Autophagie. Das Auto heißt selbst und Phagie heißt fressen, also selbstfressen. Mhm. Das ist der Reinigungsprozess in unseren Zellen, auch in den Nervenzellen. Der läuft auch hoch während des Tiefschlafs. Also Stoffe, die wir nicht mehr gebrauchen können, werden zerschreddert und wieder neu in kleine Bausteine zerlegt, in andere Produkte eingebaut. Ja, und dann gibt's auch noch die Hormonausschüttung, die während der Tiefschlafphase besonders stark ist, unter anderem das Wachstumshormon, aber auch das Melatonin. Allerdings, das Melatonin wird nicht nur in der Tiefschlafphase ausgeschüttet. Also es ist schon eine Wunderphase, mhm, dieser Tiefschlaf.
Gut, dass wir keinen Live-Podcast machen, sondern nochmal zurückspulen können und das alles nochmal anhören können. Aber Melatonin wird ausgeschüttet, wird dann auch Cortisol, also das Stresshormon, abgebaut?
Auf jeden Fall wird, also ich bin mir nicht sicher, ob das nur in der Tiefschlafphase passiert. Ich denke, nein. Mhm. Genauso wie das Melatonin nicht nur in der Tiefschlafphase, es wird ja schon vorher, mhm, aufgebaut, damit wir überhaupt einschlafen, ja, können. Aber das Cortisol wird erstmal bis Mitternacht oder bis so 2, 3, 4 Uhr runtergefahren, um dann eben so ab 5, 6 Uhr wieder hochgefahren zu werden, damit wir dann fit und ziemlich schnell in den Tag starten, mhm, können. Das ist ja nicht nur ein Stresshormon, das, mhm, muss man schon wissen.
Brauchen wir ja auch morgens, um wach zu werden, oder?
Ganz, mhm, genau.
Mhm. Wenn jetzt diese wichtige Tiefschlafphase oder die Dauer abnimmt im Alter, aber so wichtig ist für die Gesundheit, was können wir tun, um sie vielleicht wieder zu verlängern?
Sich erstmal nicht aufregen, nicht aufregen. Erstens macht es natürlich schon ein bisschen Sinn zu messen. Heute kann man ja mit Wearables messen, wie viel Tiefschlaf ich in etwa habe. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie bis auf das 10% genau messen, aber sie zeigen schon einiges an. Das finde ich, ich mache das selber. Mhm. Ich gucke immer mich morgens, auch, ja, wie viel Tiefschlaf, mhm, habe ich denn so gehabt? Und das ist auch bei mir so. Ich habe meistens vor Mitternacht, kurz nach Mitternacht Tiefschlafphasen und danach ist nichts mehr. So. Und ja, ich habe schon deutlich weniger als früher. Es kommt schon noch mal vor, dass ich so 50 Minuten habe, mhm, aber das ist schon selten geworden. Ja, also tracken, mhm, das finde ich gut. Ja. Und sich dann aber nicht aufregen und nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss besser schlafen. Mhm. Hilfe. Das ist der beste Weg, um sich um guten Schlaf zu bringen. Sondern ganz entspannt zu sagen, der Schlaf, alle Schlafphasen, aber besonders die Tiefschlafphase, die lässt sich einladen, die lässt sich locken, aber die lässt sich nicht erzwingen und schon gar nicht erstressen. Mhm. So. Das heißt also, sich wirklich ganz freundlich dem Schlaf nähern. Und das geht natürlich nur, indem ich mir abends eine freundliche Atmosphäre schaffe für mich selbst. Und diese schöne neudeutsche Vokabel Me-Time, die dann abends wirklich mal ernst zu nehmen, mhm, und zu sagen, ich mache mir jetzt nach meinem Gusto eine ganz schöne Stunde, bevor ich ins Bett gehe. Und ich gehe möglichst zur selben Zeit ins Bett. Es ist tatsächlich so, wenn wir regelmäßig zur selben Zeit ins Bett gehen, kommen die Schlafphasen auch regelmäßiger besser.
Wann gehen Sie ins Bett?
Ah,
wenn Sie es uns, ja, verraten wollen.
Also ich höre meistens so auf, zwischen 10 und 11 zu arbeiten. Ui. Und dann bin ich nicht vor 12 so ruhig, dass ich gut einschlafen kann. Mhm. Aber am Wochenende, wenn ich mal nicht so viel arbeite, dann gehe ich auch gerne mal früher ins Bett. Mhm. Oder ich mache natürlich irgendwas, mhm, mit Freunden und so, dann wird es natürlich auch später.
Also wir halten auf jeden Fall auch fest, die Tracker sind gut. Ich habe auch eine Uhr. Man kann es auf jeden Fall beobachten und ich finde schon, dass man merkt, wenn man jetzt mal einen Wein getrunken hat oder wenn man irgendwie mehr Stress hatte, verändert sich. Also das finde ich auch ganz gut zu beobachten. Halten wir auf jeden Fall fest, das wäre mal so der erste Schritt. Ich hatte auch früher gar keine Ahnung, also ich war total erschrocken, wie nur 1,5 Stunden oder 1 Stunde Tiefschlaf. Ich dachte früher, das ist ehrlich gesagt länger. Also man hatte am Anfang nicht so die Idee davon.
Ja, nur 15-25%, mhm, ist der Tiefschlaf. Und Sie gehören zu den Glücklichen, die noch bis zu 1,5 Stunden haben. Das ist wirklich
mit 44, muss ich dazu
sehr
sagen.
Jugendlich.
Aber auch nicht immer.
Ja, Kompliment. Aber ganz
vielleicht
wichtig,
liegt's am Yoga.
Es gibt halt so Leute, die, ja, natürlich liegt das mit am Yoga. Machen Sie das eigentlich morgens oder abends?
Morgens. Also abends nicht mehr. Ich unterrichte auch nebenberuflich, aber das ist dann nicht so entspannend, was dann Freunde denken, ach, jetzt unterrichtest du wieder Yoga. Ja, ist aber sehr energetisch. Ich habe es mir angewöhnt, es sind tatsächlich auch nur 10 Minuten. Mache ich jetzt so seit 3, 4 Monaten wirklich regelmäßig. Ich merk's.
Also abends nochmal Yoga zu machen.
In der Früh.
bringt mich irgendwie schon.
Okay, das habe ich jetzt falsch verstanden.
Nee, in der Früh. Mhm. Nee, abends tatsächlich nicht, nee. Ich bleibe auch zu lange wach aktuell.
Weil es wird ja auch empfohlen, abends zumindest keinen anstrengenden Sport zu machen, weil das System doch sehr, sehr hoch fährt. Und wer als Yoga-Lehrer arbeitet, ist da ja nochmal ganz anders auf dem Dampfer nicht angespannt, aber natürlich sehr konzentriert.
Ja.
Was vielleicht ein bisschen beim sofortigen Einschlafen zumindest hindern könnte.
Absolut.
Was ich wichtig finde, wenn ich das kurz noch sagen darf, es gibt einige, die diese Variables dann so ernst nehmen, dass sie sich echt verstressen. Und dann sagen, ich war 8 Stunden im Bett, aber ich habe nur 6 Stunden geschlafen. Das geht nicht. Morgen bleibe ich 7 Stunden im Bett. Aber dann muss ich auch 7 Stunden schlafen. Und wenn ich das nicht hinkriege, bleibe ich 9 Stunden im Bett. Also sich ständig Gedanken darüber zu machen, wie viel man schläft, wie lange und wie tief, hilft echt nicht. Mhm. Sondern einfach sagen, das ist ein Spiegel, da gucke ich mal rein. Und ich schaue mal, dass ich den Schlaf für mich mit Me-Time, und das ist für jeden anders, das muss man ganz individuell finden, die Rituale am Abend, sich dann ganz entspannt zu sagen, ja, ich lade dich jetzt ein. Oder ich lasse es mir einfach jetzt ganz gut gehen. Muss ich gar nicht an Schlaf denken.
Und wichtig ist ja auch, wie fühlt man sich morgens? Deswegen checke ich morgens ganz gerne ein und schaue dann immer, wie geht's mir, und kann dann, glaube ich, ein bisschen so ein Gefühl auch entwickeln, wie war jetzt eigentlich der Schlaf? Irgendwas wollte ich mal machen, weil der war nicht gut. Okay, Frau Ruge, der Begriff Longevity, sehr wichtig. Was bedeutet der nochmal für alle?
Ja, es ist halt aus meiner Sicht nur die eine Hälfte der Vokabel, nämlich Healthy Longevity. Das ist mir total wichtig, weil es natürlich Biohacker gibt wie Brian Johnson, die uns weismachen wollen, dass wir nur seine Nahrungsergänzungsmittelmischung nehmen müssen und dann so leben wie er, was natürlich eher masochistisch ist, falls jemand von Brian Johnson schon was gehört hat. Also die sprechen von Langlebigkeit und von 120 oder 150 Jahren, die wir dann erreichen könnten. Oder die Doku über ihn ist ja mit Don't Die überschrieben, nicht sterben, gut, stirb nicht. Das ist aus meiner Sicht Blödsinn. Mhm. Deshalb beschäftige ich mich, wie letztlich, das ist die seriöse und wissenschaftsbasierte Langlebigkeitsforschung. Ich beschäftige mich damit, wie können wir die Leidensphase am Ende des Lebens deutlich verkürzen. Die neuesten Zahlen zeigen, wir haben am Ende des Lebens in Deutschland circa 11 Jahre in sehr schlechter Gesundheit. Häufig 4 bis 5 Alterskrankheiten gleichzeitig. Was das bedeutet an Einschränkung, an Immobilität, eventuell sogar Hospitalisierung, grauenhaft. Und darum geht es. Also die Zellbiologie, das, was in unseren Zellen passiert und was wir noch gar nicht so lange kennen und wissen, und es ist ein riesiges Feld, da ist noch ganz vieles nicht erforscht, die so zu nutzen, dass wir viele wissenschaftlich basierte Hinweise geben können, wie wir Alterskrankheiten verhindern können. Deshalb bin ich auch sehr große Freundin einer neuen Vokabel, nämlich Preventive Precision Medicine. Mhm. Also das ist natürlich, und personalized am liebsten auch noch, das kann keiner aussprechen. Longevity haben sich die Leute jetzt gerade mal dran gewöhnt, jetzt sollen sie so ein PPP aussprechen. Mhm. Das ist nicht das. Aber es soll halt tatsächlich darauf hinweisen, dass es geht um präventives Verhalten, um ganz lange fit und gesund zu bleiben.
Ist ja genauso auch mit der mentalen Gesundheit. Da versuchen wir auch vieles präventiv. Ja. Oft ist es dann halt leider eben schon zu spät. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr toll. Und da würde mich natürlich noch interessieren, welche Haupteinflussfaktoren Ihrer Meinung nach können denn die Lebensspanne, also die Zeit von Geburt bis zum Ableben, dann beeinflussen?
Es sind halt wirklich sehr, sehr viele. Es ist eine unglaublich komplexe Wissenschaft und deshalb darf man auch den Leuten nicht vertrauen, die sagen, jetzt nimmst du die Pille oder jetzt machst du den Move und dann wirst du ganz lange gesund bleiben und überhaupt auch noch viel älter. Das ist einfach nicht so. Unser System ist ein solch komplexes. Und wenn wir uns, ich spreche mal gerne von der Langlebigkeitspyramide und die hat einen ganz dicken, fetten Sockel. Und in diesem dicken, fetten Sockel sind die Lebensstilfaktoren, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Heute wissen wir ganz vieles, warum eine bestimmte Ernährung, warum ein Intervallfasten, warum bestimmte Bewegung, auch dann wieder angepasst an die Person und ganz individuell bis ins hohe Alter, wirklich ganz, ganz viel bringt, aber eben auch Atemtechniken, mentale Entspannung, Schlaf. Schlaf, Schlaf. So, und darüber kommt aber, und das halte ich eben auch für ganz, ganz wichtig, die Erkenntnis, dass wir, je älter wir werden, ab dem 25. Lebensjahr ist dieser Prozess der Zellalterung beobachtbar, und zwar deutlich. Mit zunehmendem Alter werden relativ viele Wirkstoffe in unserem Körper, die wir absolut brauchen, die wir selber produzieren, die wir auch mit der Nahrung aufnehmen, aber trotzdem leider immer weniger. Und deshalb macht es Sinn, gewisse Wirkstoffe aufzufüllen. Dazu gibt es noch keine Studien, die uns das bis ins Letzte beweisen. Aber zum Beispiel NR, das ist Nikotinamidribosid, als Vorläufer für NAD+, was wir ganz doll brauchen in unseren Zellkraftwerken und für unsere Enzyme, die die DNA reparieren und vieles andere mehr, sowas aufzufüllen. Dann Taurin, Kreatin, Spermidin und noch ein paar andere Sachen. Coenzym Q10, zum Beispiel das auffüllen, ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Oder aber auch Immunsystem boostern. Unser Immunsystem altert und zwar rapide. Und dazu sagen, also mit Vitamin D wie Dora und Omega-3-Fettsäuren plus Bewegung, da gibt's eine große Studie, die auch tatsächlich randomisiert ist, also valide klinisch, die uns bewiesen hat, mit 2000 internationalen Einheiten Vitamin D und einem Gramm Omega-3-Fettsäure können wir das Immunsystem so boostern, dass wir deutlich weniger Krebs haben. So etwas finde ich wichtig. Also Nahrungsergänzungsmittel. Dann kommt die Hormonersatztherapie auch auf dieser Ebene für Frauen ab der Menopause, weil wir wissen, Östrogen ist ein Steuerungshormon, das sämtliche Hallmarks of Aging, also alle Merkmale des Alterns betrifft. Wir können unsere Stammzellen länger jung halten. Wir können uns ein bisschen vor Demenz schützen, vor Diabetes und vor vielem anderen mehr. Also Hormonersatztherapie für die Frau, für die das geeignet ist. Das kann nicht jede Frau. Impfungen gehört für mich dazu. Damit können wir auch unser Immunsystem boostern. So, und dann kommt die Spitze der Longevity-Pyramide und da sind dann die Medikamente und viele Therapien, die jetzt in der Entwicklung sind. Das ist auch das Schwerpunktthema meines neuen Buchs. Und das ist wirklich interessant. Aber da kann ich jetzt tatsächlich, ich bin ja jetzt schon ewig am Reden. Ich denke schon, das ist für Sie.
Dann müssen wir uns das Buch zulegen.
Zu lang. Das ist ein Megathema.
Aber wir sehen, es ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Und wir sind ja wahrscheinlich erst seit wenigen Jahren da auch so weit, dass wir hier mit den ganzen Mikronährstoffen und so arbeiten. Das ist einfach ein unglaublich breites Feld. Umso toller ist Ihre Arbeit, finde ich. Auch die Aufklärung. Auch, dass es wichtig ist, hinzuschauen, was man zu sich nimmt. Jetzt sind Sie ein absoluter Profi im Thema Langlebigkeit, haben aber auch vorhin ja erzählt, dass Sie natürlich viel arbeiten. Jetzt wird mich noch zum Abschluss interessieren, was hat Nina Ruge für eigene Rituale, vielleicht auch jeden Tag Tagesrituale, Schlafhygiene, wo Sie sagen, also das sind vielleicht auch Tipps, die wir auch in unseren Alltag integrieren könnten, auf die Sie schwören.
Ausschließlich auf den Schlaf bezogen ist für mich beispielsweise das Aufwachen schon mal wichtig, dass ich hinfühle, wie habe ich denn geschlafen? Und rattert es schon? Sind deine Gedankenmoskitos schon wieder am Surren? Und mich ein bisschen zu trainieren, die dann auch wieder wegzuscheuchen, weil das so die Grundstimmung des Tages auch prägt. Und dann möglichst jeden Morgen möglichst bald aus dem Haus zu gehen. Und mein Hund zwingt mich dazu. Das heißt, das Tageslicht auf meinen, nicht nur auf den, aber auch auf den suprachiasmatischen Kern scheinen zu lassen, der dann meine Tag-Nacht-Rhythmik einstellt. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Finde ich ganz, ganz gut. Ich habe abends gerne eine Atemübung, die das Stresshormon, Cortisol, aber dann auch die Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin ein bisschen runterfährt. Das ist zum Beispiel der physiologische Seufzer. Wenn ich mal nicht so viel Zeit habe, das ist so einatmen durch die Nase und dann noch einmal ein zweites Mal nachsetzen, weiter einatmen, zweites Mal anhalten und nicht quetschen und dann ganz langsam durch den Mund ausatmen.
Jetzt bin ich schon entspannt.
Und das möglichst 5-mal nur in der Minute, das geht gut, das beruhigt wahnsinnig. Und dann gibt's die sogenannte 47-11-Atmung. Die dauert 11 Minuten, 4 Sekunden einatmen durch die Nase, 7 Sekunden ausatmen durch den Mund. Man kriegt schnell ein Gefühl für diesen Rhythmus. Also ist im Grunde dasselbe, nur nicht mit einem Doppel-Einatmen. So, dann finde ich es ganz schön, sich mir abends eine Musik zu machen, die ich ganz arg mag. Das ist meistens so Lounge-Musik. Mein Hund, der wird gekrault. Also alles, was nichts mit dem Kopf zu tun hat. Und mit irgendwie erledigen. Was mir sehr, sehr hilft, ist, mir vorher meinen To-Zettel zu machen. Also alles, was ich zu erledigen habe, kommt auf den To-Zettel und wird weggelegt. Und es wird ja dann auch nicht vergessen. Es ist einfach weg. So. Ja, dann schon vorher. Ich habe auf allen meinen Bildschirmen den Gelb- oder Orange-Modus eingeschaltet, dass also kein Blaulicht rauskommt. Trotzdem macht es doch ziemlich viel Sinn, nicht noch kurz vorm Einschlafen zu daddeln auf dem Handy oder auf dem Laptop oder wo auch immer. Was mache ich noch? Ja, ich finde es ganz schön, mir, wenn es der Himmel zulässt, die Sterne anzuschauen und zu gucken, wo steht denn der Mond. Ich gehe ja mit dem Hund auch noch mal kurz raus und dann so innezuhalten und mich mit dem zu verbinden, was jetzt gerade an Stimmung in der Natur ist, das liebe ich auch sehr.
Sehr schön, das werden wir heute Abend auch gleich mal ausprobieren.
Und eine Wärmflasche.
Wärmflasche.
Ich nehme immer eine Wärmflasche, ganz gerne eine Wärmflasche mit ins Bett.
Das klingt für die Füße oder für den Bauch oder wo landet die?
Nee, auf dem Bauch. Die tue ich mir immer auf dem Bauch und dann entspannt sich mein Bauch so schön. Und dann kommt auch immer eine Katze mit. Also bei uns ist es echt ein bisschen bevölkert, Wärmflasche und Katze.
Aber es klingt auf jeden Fall sehr schön. Sehr gut.
Ja, es ist total kuschelig.
Ja, liebe Frau Ruge, vielen, vielen Dank. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Also ich hätte mich noch sehr lange mit Ihnen unterhalten können. Vielen, vielen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch und diese tollen Informationen. Also
ja, und doof, dass ich jetzt von Ihnen nicht erfahren habe, was Sie abends als Ritual zum guten Einschlafen machen, Daniela.
Ich versuche immer noch. Morgens klappt die Morgenroutine gut, aber die Abendroutine klappt noch nicht ganz. Ich versuche es tatsächlich mit Lesen, weil ich irgendwie noch irgendwas machen möchte. Ich gehe oft spazieren nochmal mit meinem Mann eine Runde. Aber ich versuche auf jeden Fall das Handy auch zu verbannen. Das klappt eben leider nicht immer, weil abends plötzlich nochmal meine Kreativität hochfährt. Das ist so ein bisschen ein Problem.
Nee, kein Problem.
Aber sobald ich lese, schlafe ich ein. Aber ich bin oft abends noch kreativ. Aber also mein einziges Ritual ist das, wie Sie es auch sagen, aufschreiben und die To-Do-Liste. Das ist ganz wichtig, weil das hilft gut. Das ist dann erstmal weg und dann kann man erstmal einschlafen.
Das Handy kann die To-Do-Liste für die kreativen Ideen sein. Das ist total schön. Und dann ausmachen und sagen, hey, toll, habe ich gespeichert und jetzt ist Schluss.
Ich versuch's. Vielen Dank auf jeden Fall.
Gute Nacht.
Ja, genau. Und alle Links natürlich und alle Infos zu Nina Ruges neuem Buch, Ab morgen jünger, oder ihrem Stay Young Podcast, habe ich auch schon angehört. Also wenn Sie da noch mehr Informationen möchten, finden Sie dort alles und natürlich dann bei uns in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und schlafen Sie gut. Und Frau Ruge, was sagen Sie immer am Ende Ihres Podcasts?
Aber bitteschön, alles wird gut, aber nicht von alleine.
Besser schlafen. Das war der Podcast-Experten-Talk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.